Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Willkommen zu Episode 177. Heute geht es darum, wie unsere Körperideale entstehen. Und ich muss gerade selber über mich lachen, weil Anstoß für diese Episode hat ein Interview Anfang des Jahres gegeben. Und zwar konnte ich diese Frage nicht beantworten. Also wie entstehen Schönheitsideale und warum ist Schlanksein denn dieses allumfassende Schönheitsideal? Und ja, das war direkt nach dem Urlaub und ich war angeschlagen und ich musste da auch wirklich selbst über mich lachen, weil ne, ist ja nicht so, als hätte ich diese Frage noch nie gehört oder noch nie beantwortet, aber ich stand in diesem Interview wirklich total auf dem Schlauch, ich bin da rumgeeiert und ich habe das einer Freundin und Kollegin erzählt, ne, dass ich am besten mal eine Podcast-Episode zu dem Thema mache und ihre Antwort war nur: Boah, das ist aber echt ein starkes Reframing und das war mir gar nicht bewusst aufgefallen, dass ich sozusagen so einen Anführungszeichen Versagen, also ich konnte dann schon noch die Frage beantworten, aber ich habe echt ganz schön geeiert, in sowas Positives eigentlich gelenkt habe und jetzt heute eine Podcast-Episode darüber aufnehmen und das dir auch noch erzähle, obwohl mir das natürlich ultra peinlich war, in dem Moment. Also falls du dich gerade fragst, was ist denn Reframing? Das ist eine Technik im Coaching, bei der Situationen und Anliegen umgedeutet werden. Also es geht darum, neue Wege zu entdecken und die eigene Perspektive zu wechseln. Und Hintergrund des Ganzen ist, dass negative Gedankenmuster dazu führen können, dass wir uns wie in einer Sackgasse fühlen, dass wir keine Lösungen sehen. Und diese Technik, dieses Reframing, das ermöglicht uns, eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und dann ja kreative Lösungen dafür zu finden. Ne? Und ich hätte natürlich mir auch sagen können, du kannst die Frage nicht beantworten, ne? Was stimmt denn nicht mit dir? Wie blöd bist du denn eigentlich? Also mich da so eine Abwertungsspirale reinzubegeben. Und ich habe mich aber dann dafür entschieden, dass ich halt wirklich auch darüber lach und mir so dann selber sag, okay, ja, das kann mal passieren, ne? Und was brauche ich denn, dass ich die Frage das nächste Mal wieder so ganz locker beantworten kann? Und ich kann dir sagen, es fehlt nicht an Wissen, sondern eventuell muss ich mal mein Wissen, das ich habe, eine Runde sortieren und aufs Wesentliche runterbrechen, damit es nicht so ein, ja, Datensalat in meinem Kopf ist. Und deshalb gibt es heute diese Episode. Und die hat auch wirklich sehr Spaß gemacht, die vorzubereiten. Also, was ist schön und wer bestimmt, was schön ist? Und warum zieht sich ausgerechnet Schlanksein so durch unsere Schönheitsideale? Das sind die Fragen, die wir heute beantworten wollen. Schönheit ist keine objektive Kategorie. Das sehen wir ja auch daran, was in Beispiel unterschiedlichen Teilen der Welt als schön angesehen wird, sondern Schönheit wird durch Macht, Geschichte, Kultur und auch wirtschaftliche Interessen definiert. Wer schön ist oder was schön ist, hängt dann letztendlich davon ab, wer die Macht hat, gesellschaftliche Normen und auch Werte zu bestimmen. Also ein Schönheitsideal ist eine zeitgemäße Vorstellung von Schönheit innerhalb einer Kultur. Und in der Regel bezieht sich der Begriff auf das Aussehen von Körper zum Beispiel und von Gesicht. Und wenn wir jetzt so schönheitsbezogene Vorstellungen, beispielsweise in Bezug auf Kleidung oder Schmuck oder Frisur oder Accessoires vielleicht auch haben, die werden dann als Mode bezeichnet. Also Schönheit ist ein komplexes Zusammenspiel oder Schönheit wird durch ein komplexes Zusammenspiel kultureller, gesellschaftlicher und individueller Faktoren geprägt. Ich denke, so kann man das gut ausdrücken. Und ich habe mal versucht, die maßgeblichen Einflussgrößen zusammenzutragen. Und es wird dich wahrscheinlich nicht wundern, die erste Einflussgröße, ich habe es auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, sind gesellschaftliche Machtstrukturen. Also wir leben in einem Patriarchat und in, ne, wo sozusagen Männer das Sagen haben, und historisch wurden Frauen oft auf ihr Aussehen reduziert, da patriarchale Strukturen sie primär in Rollen als Mütter, Ehefrauen oder Objekte männlichen Begehrens definierten. Also Schönheit wurde sehr früh zu einem Werkzeug der Kontrolle, um Frauen auf Jugend, auf Fruchtbarkeit und auf die Anpassung an männliche Erwartungen zu reduzieren. Ein schöner Körper sollte idealerweise unauffällig und kontrolliert wirken. Und das hat auch wieder diese gesellschaftliche Machtverteilung zwischen den Geschlechtern gefestigt. Ein zweiter Punkt oder eine zweite maßgebliche Einflussgröße war die Religion. Also die Religion hat seit jeher eine zentrale Rolle bei der Formung von Schönheitsidealen gespielt, insbesondere durch die Verbindung von Körperlichkeit mit Moral und Spiritualität. Also Schönheit wurde nicht nur als ästhetisches Ideal, sondern auch als moralischer Maßstab gesehen, was die Kontrolle über den Körper verstärkte und dann auch bestimmte Idealvorstellungen weiter verfestigt hat. Und eine dritte maßgebliche Einflussgröße in meinen Augen ist Rassismus. Also Kolonialismus und eurozentrische Perspektiven haben globale Schönheitsideale geprägt, wobei nicht-europäische Körperformen und Merkmale abgewertet wurden. Also helle Haut, schmale Gesichtszüge, schlanke Körper, die galten als Zeichen von, in Anführungszeichen, Zivilisation und in Anführungszeichen Überlegenheit, während jetzt andere ästhetische Merkmale als, in Anführungszeichen, primitiv oder exotisch stigmatisiert wurden. Und diese Abwertung diente auch dazu, eine kulturelle und soziale Dominanz europäischer Gesellschaften zu legitimieren. Also wenn ich jemand anderen unterdrücke, brauche ich ja also muss ich dafür ja sozusagen einen, in Anführungszeichen, Grund haben, den man auch über solche Schönheitsnormen definieren kann. So, dann schauen wir uns doch mal diese einzelnen Punkte, Patriarchat, Religion und Rassismus noch ein bisschen genauer an. Patriarchale Strukturen nutzten Schönheit als Werkzeug der Kontrolle, um Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten und Frauen in ganz spezifische Rollen zu drängen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, patriarchale Gesellschaften haben Frauen historisch über ihr Äußeres definiert, statt über ihre Fähigkeiten oder ihre Persönlichkeit. Und das wirkt auch heute immer noch nach. Und wer mir das nicht glaubt, soll bitte mal auf einen Spielplatz gehen und beobachten, was Menschen zu Mädchen sagen und was Menschen zu Jungs sagen. Und bei Mädchen ist es ganz oft so, ach, du hast aber ein hübsches Kleidchen an und ach, du hast so schöne Locken und du siehst so hübsch aus und du siehst so süß aus. Und bei Jungs ist es ganz häufig so, Mensch, du kannst ja schnell rennen oder du kannst ja toll klettern, ne, was du alles kannst. Also auch heute noch wirkt das in uns nach, dass wir männlich gelesene Personen viel häufiger über ihre Fähigkeiten definieren, wenn wir weiblich gelesene Personen häufig mehr über ihr Aussehen definieren. Wobei Schönheit bei allen Geschlechtern eigentlich eine immer größere Rolle zukommt. Na, aber das hat sozusagen da auch so einen Ursprung. Und wir sehen das immer noch, wie das heute nachwirkt, dass Schönheit als primäre, in Anführungszeichen, Währung weiblicher Wertschätzung etabliert wurde. Ne? Und das zwang ja Frauen auch dazu, ihre Energie mehr auf ihr Aussehen zu konzentrieren. Und das sollte sie auch davon abhalten, Macht oder Einfluss in anderen Bereichen zu suchen. Ne? Wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, schön zu sein und ne, das dauert ja. Also das ist ja auch ein echter Zeitfaktor und ich sag jetzt mal Energie, die du da reinsteckst, ne, dir die Haare zu machen, dir vielleicht die Beine zu rasieren, dir vielleicht hübsche Kleider zu kaufen oder zu nähen oder was auch immer. Ne? Das ist ja wirklich ein riesengroßer Zeitfaktor. Und wenn du dann noch ne, schlank sein musst, in Anführungszeichen, und dementsprechend wenig isst, also wenn du, ich sag's jetzt mal überspitzt, hungerst oder unterversorgt bist, dann hast du sowieso keine Energie. Da bist du sowieso nicht leistungsfähig. Ne? Da hast du sowieso keine Interesse, sag ich jetzt mal, die Welt zu verändern. Und das macht dich gefügig. Und dieser ganze Schönheitsdruck, der hält ja auch in so einem Zustand der Unsicherheit. Also dieser ständige Druck, auch den Erwartungen zu entsprechen, der förderte eine Anpassung und lenkte von anderen Formen der Selbstverwirklichung ab. Und da gibt's ja krasse Beispiele, zum Beispiel die Korsette im 19. Jahrhundert oder auch diese extreme Schlankheit im 20. Jahrhundert. Das sind ja beides Ideale, die Frauen körperlich und auch psychisch extrem belastet haben. Ne? Und Frauen, die sollten ja mit Selbstoptimierung und Schönheitskonkurrenz beschäftigt sein, also das ist ja auch sowas, ne? Was ein patriarchales System ja fördert, ist dieser Konkurrenzdruck zwischen Frauen. Und wenn du damit beschäftigt bist, hast du auch keine Zeit mehr, irgendeine systematische Ungerechtigkeit mal zu hinterfragen, weil das kostet dich natürlich deine komplette Zeit und Energie. Und Schönheitsideale wurden auch genutzt, um Frauen in Abhängigkeit von männlicher Anerkennung zu halten. Also Attraktivität nach patriarchalen Maßstäben wurde oft als Voraussetzung für einen sozialen Aufstieg, für Ehe und wirtschaftliche Sicherheit dargestellt. Und es gab ja weder die gesellschaftliche noch die finanzielle Gleichberechtigung. Und die ist, wenn du mich fragst, auch heute noch nicht wirklich vollständig vorhanden. Und auch hier mal ein paar Beispiele. Bis 1962 durften Ehefrauen allein kein Konto eröffnen. Erst 1969 wurden verheiratete Frauen voll geschäftsfähig. Und erst 1977 wurde das BGB dahingehend geändert, dass Frauen auch ohne Erlaubnis ihres Ehemannes einer Arbeit nachgehen durften. Das sind nur drei mini kleine Beispiele von vielen, die aber ja in einem System etabliert waren oder ein System geschaffen haben, in dem Frauen ja gar nicht frei agieren konnten. Sie hatten ja keine Rechte. Und das hat auch ein System geschaffen, in dem Frauen nicht für sich selbst, sondern für den männlichen Blick schön sein mussten, weil ja diese ganzen Abhängigkeiten bestanden. Und Schönheit wurde auch eng mit Sexualität verknüpft, was Frauen häufig auf ihre Körperlichkeit dann auch reduzierte. Und dadurch wurden Frauen auch nicht als vollständige Individuen wahrgenommen, sondern sie waren Objekte, Objekte des männlichen Verlangens. Und diese Objektifizierung wurde dann natürlich auch wieder genutzt, um Frauen in diesen eher passiven Rollen zu halten, ne? Und sie auch von diesen aktiven, unabhängigen Rollen zu entmutigen. Und gleichzeitig wurde aber diese Sexualität, die Schönheit, die eng mit Sexualität verknüpft war, durch die Religion auch wieder problematisiert. Also ein schöner Körper galt als in Anführungszeichen gefährlich, weil er Versuchung auslöste, sowohl für Männer, die zur in Anführungszeichen Sünde verleitet wurden, als auch für Frauen, die ja oft als die verführende Instanz, also die schuldige Instanz dann dargestellt wurden. Und es mag so auf den ersten Blick wie ein Widerspruch erscheinen, dass patriarchale Strukturen Schönheit eng mit Sexualität verknüpften, während Religion Schönheit oft als Ausdruck eines sündigen Körpers betrachtete, aber auch die ganzen heiligen Figuren wieder extrem schön dargestellt hat. Und tatsächlich sind beide Perspektiven jedoch ganz, ganz eng miteinander verwoben und ergänzen sich innerhalb patriarchaler und religiöser Machtstrukturen. Und damit kommen wir zum Punkt Religion. Besonders im Christentum wurde der Körper oft als Quelle von Versuchung und Sünde betrachtet. Und ein in Anführungszeichen asketischer Körper sollte die Unterdrückung der Sinnlichkeit und dementsprechend auch die Unterdrückung der Sündigkeit symbolisieren und die geistigen Werte über die körperlichen stellen. Also besonders im Mittelalter war das extrem angesagt, Askese so als spirituelles Ideal anzustreben und auch hochzuhalten und der und weltlicher Genüsse sozusagen zu entsagen. Also im Christentum wurde der Körper oft als Quelle der Versuchung angesehen und ein schlanker, in Anführungszeichen bescheidener Körper symbolisierte Selbstkontrolle, symbolisierte Reinheit, symbolisierte die Nähe zu Gott, während ein üppiger Körper, also ein dicker Körper, oft mit Völlerei assoziiert wurde. Und Völlerei ist ja eine der 7 Todsünden. Aber nicht nur im Christentum, auch in anderen Religionen wurden diese Zusammenhänge hergestellt. Zum Beispiel im Islam wird auf Bescheidenheit und innere Schönheit ein großer Wert gelegt, wird immer wieder betont, ne? Und eine körperliche Attraktivität wird zwar nicht abgelehnt, aber wurde so traditionell eher als untergeordnet betrachtet und es waren in Anführungszeichen maßvolle Körperformen wünschenswert, die nicht in Anführungszeichen auffällig wirkten. Und wir haben ja auch in vielen Religionen, also nicht nur im Christentum oder im Islam, sondern zum Beispiel auch im Hinduismus, Fastenrituale als Teil der spirituellen Praxis, die natürlich auch das Verhältnis zum Körper beeinflusste. Also ein disziplinierter Körper, der ein schlanker Körper auch ist, galt als sichtbares Zeichen spiritueller Hingabe. Und hier habe ich dann auch wieder die Verbindung mit dem Patriarchat, also religiöse Normen, insbesondere in patriarchal geprägten Glaubenssystemen, stellen Frauen häufig so als moralische Wächterinnen dar. Und ein schlanker Körper war ein züchtiger Körper, der als rein und kontrolliert betrachtet wurde, während ein üppiger Körper oft als verführerisch oder sündhaft galt. Und Frauen sollten laut dieser religiösen Dogmen häufig auch ihre, in Anführungszeichen, Eitelkeit und Körperlichkeit zügeln, was dann wieder die Betonung auf einen zurückhaltenden, unauffälligen Körper verstärkt hat. Und diese Ablehnung des Körperlichen und diese Verbindung des Körperlichen mit Sünde führte dann auch dazu, dass schlanke, weniger auffällige Körper idealisiert wurden, da sie auch als weniger, in Anführungszeichen, verführerisch galten. Und das ist eine absolute Doppelmoral. Also Frauen wurden ermutigt, sich den Schönheitsidealen zu unterwerfen, ihrer, in Anführungszeichen, Eitelkeit zu frönen, sich auf ihre, in Anführungszeichen, Körperlichkeit zu konzentrieren, um begehrenswert zu sein und um soziale Anerkennung oder einen Ehepartner zu finden. Und dabei wurde aber ihre Sexualität sehr, sehr streng überwacht und kontrolliert, jungfräulich in die Ehe zu gehen. Und diese Kontrolle war vorrangig, also jetzt fehlt mir das Wort, war augenscheinlich dazu da, ihre, in Anführungszeichen, Reputation zu schützen. Aber es ging eigentlich nur um Macht. Und Schönheit wurde als moralische Gefahr dargestellt. Also ein schöner Körper war ein Symbol für die Vergänglichkeit des Irdischen und für die Versuchung, die von weltlicher Schönheit ausgehen. Und Frauen sollten sich deshalb auch bedecken und Bescheidenheit zeigen, um ihre, in Anführungszeichen, innere Schönheit und ihre, in Anführungszeichen, moralische Tugend hervorzuheben. Und durch diese Doppelmoral, durch diese widersprüchlichen Botschaften auch, wurden dann Frauen in einem Spannungsfeld gehalten. Also sie sollten schön sein, um männliche Anerkennung zu erhalten, aber nicht zu schön, in Anführungszeichen, ne, um nicht als unmoralisch oder sündhaft zu gelten. Und gleichzeitig aber auch bitte bescheiden und zurückhaltend wirken. Und das ist ein Idealbild, das über Tausende von Jahren aufrechterhalten wurde. Und diesem Idealbild kannst du nicht gerecht werden. Und das ist immer noch so. Und das ist auch sozusagen Sinn der Sache. Und ich kann dir gerade auch zu dieser Doppelmoral einen Instagram-Account empfehlen, und zwar von Alex Light. Da habe ich auch also falls du sie noch nicht kennst, habe ich dir auch verlinkt, weil die zeigt das ganz oft, diese Doppelmoral, ne? Also wirklich so dieses Frauen können nicht in Anführungszeichen gewinnen, egal was sie tun. Und dass es vielleicht manchmal die schlauere Idee ist, sich ein Stück weit auch von diesen Schönheitsidealen eventuell zu lösen, ne? Weil sie uns klein halten, weil sie uns Frauen klein halten, und sich davon auch eventuell ein Stück weit zu befreien. So, und der dritte Punkt, auf den ich nochmal eingehen möchte, ist der Rassismus. Denn rassistische Gründe haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Schlanksein als Schönheitsideal in vielen Gesellschaften etabliert wurde. Und diese rassistischen Gründe sind eng mit der Geschichte des Kolonialismus, der Eurozentrik und der Abwertung nicht westlicher Körperbilder verknüpft. Also im Prinzip haben europäische Kolonialmächte globale Schönheitsvorstellungen geprägt und ihre eigenen Körperideale, ne, also schmale, schlanke Körper mit heller Haut, als Maßstab für Attraktivität gesetzt. Und Körperformen, die von ihren definierten Normen abwichen, die wurden dann als in Anführungszeichen primitiv oder unzivilisiert abgewertet. Und diese Ideale, die wurden durch Wissenschaftler, durch Anthropologen, aber auch durch Künstler verbreitet, ne, die nicht-europäische Körper als anders und häufig auch als weniger zivilisiert darstellten, ne. Worte haben Macht, und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und im 19. und 20. Jahrhundert wurden auch diese vermeintlich idealen Körperformen immer wieder als Beweis für die, in Anführungszeichen, Überlegenheit bestimmter Rassen herangezogen. Ne? Also, um eben das Ganze, was da auch an Unterdrückung und an Mord getrieben wurde, zu, ja, legitimatisieren. Schlankheit wurde mit intellektueller Überlegenheit und auch hier wieder moralischer Reinheit assoziiert, ne, während dicke Körper mit Faulheit oder mangelnder Kontrolle in Verbindung gebracht wurden. Und Kolonialherren und auch europäische Missionare, die sahen solche Körper oft als Ausdruck von, in Anführungszeichen, Völlerei oder mangelnder Disziplin an und haben das dementsprechend natürlich auch weitergetragen und verbreitet und verstärkt. Und gerade Frauenkörper wurden auch in diesem Kontext oft objektifiziert und werden es auch heute immer noch. Na, schwarze und indigene Frauen, die werden oft hypersexualisiert dargestellt, ne, während weiße Frauenkörper ja sehr viel züchtiger auch dargestellt wurden und idealisiert dargestellt wurden. Und wenn dich das interessiert, habe ich noch 4 Buchempfehlungen für dich. Es gibt natürlich noch viel mehr, das sind es aber die 4, die mir so als erstes eingefallen sind, und zwar Riot, Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper von Elisabeth Lechner. Ellie war auch hier schon im Podcast in der Episode 127 zu Körperbild, Selbstoptimierung und Schönheitsdruck. Dann kann ich dir sehr wärmstens empfehlen The Beauty Myth, How Images of Beauty Are Used Against Women von Naomi Wolf. Dann habe ich Fat is a Feminist Issue von Susi Orbach, und wirklich so ein All-Time-Favorite, weil das einfach so unfassbare Aha-Effekte auch in mir ausgelöst hat, Fearing the Black Body, The Racial Origins of Fat Phobia von Sabrina Strings. Ich glaube, das letzte Buch, das ist auf jeden Fall nur auf Englisch. Ich bin mir nicht sicher, ob The Beauty Myth und Fat is a Feminist schon mittlerweile auf Deutsch auch erschienen sein könnten. Sorry, das weiß ich jetzt gerade nicht. Da müsstest du einfach mal nachgucken, bitte. Ich werde die auf jeden Fall alle verlinken. Beziehungsweise kann ich nachgucken, wenn ich sie verlinke. Also du findest auf jeden Fall was dazu in den Shownotes. So. Zu all dem kommt jetzt noch hinzu, dass auch jede Kultur ihre eigenen Schönheitsnormen hat, die über Generationen weitergegeben werden. Und diese Normen verändern sich durch Globalisierung, durch kulturellen Austausch, wobei oft dominante Kulturen prägend wirken. Und Massenmedien, Mode, Kosmetikindustrie, die schaffen und verstärken Schönheitsideale, ne? Oft auch mit einem kommerziellen Interesse. Und die Schönheitsindustrie, die setzt jährlich Milliarden um und fördert dementsprechend bestimmte Ideale, schafft auch Problemzonen, ne? Wie zum Beispiel Zellulite, die wirklich irgendwann mal als Problemzone definiert wurden und vorher einfach nur ganz normale Haut waren, ne? Und diese Ideale machen dann wieder Produkte erforderlich, wie Make-up, Pflegeprodukte, chirurgische Eingriffe. Und das ist natürlich ein riesen Markt. Und was ich auch so spannend finde, ich habe letztens einen Satz gelesen, dass soziale Medien zwar teils die Definition von Schönheit demokratisieren, aber auch Trends und unrealistische Standards massiv verstärken. Und ich sehe das zum einen so, also früher, ne, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen, da habe ich ja wirklich als Idole nur in Anführungszeichen die Stars und Sternchen gehabt aus Hollywood, ne, also Prominente, die in Zeitschriften abgebildet waren. Und jetzt ist es so, dass ich durch Social Media ja meine Sehgewohnheiten auch sehr verändern kann. Also jede Körperform, die ich sehen möchte, kann ich dort auch sehen. Und das haben wir in den traditionellen Medien oder auch in Filmen so nicht. Aber natürlich können auch soziale Medien extrem dazu beitragen, in unserer Wahrnehmung, was als schön gilt, ne, was wir nacheifern wollen oder können oder sollten, ne? Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wie du halt diese sozialen Medien auch für dich nutzt. Und auch ein Stück weit, was so deine persönlichen Vorlieben sind, weil die spielen ja auch eine Rolle. Und die sind aber oft unbewusst von gesellschaftlichen und kulturellen Normen beeinflusst. Und unsere Erlebnisse, unsere Erziehung und auch, ne, soziale Einflüsse von allen Seiten, die formen unsere individuellen Vorstellungen von Schönheit. Also oft sagen ja Menschen, ja, aber ich finde irgendwie schlanke Körper einfach attraktiver. Ja, das ist Size Zero vielleicht, ist für mich halt einfach irgendwie am attraktivsten. Und ja, ne, das würde ich auch niemandem absprechen, weil wenn das deine Empfindung ist, dann ist die ja auch richtig für dich, ne? Aber die kommt ja auch nicht aus dem luftleeren Raum. Also es hat ja auch etwas dazu geführt, dass das dein Verständnis vielleicht von Schönheit ist. Und sich dem ein bisschen mehr bewusst zu machen, das kann oft weiterhelfen, ne, auch Schönheitsideale vielleicht mal zu hinterfragen. Und ich kann eigentlich von mir sagen, dass ich auch das, was wir als Schönheitsideal ansehen, sich auch ändern kann. Also gerade auch, wenn wir unsere Sehgewohnheiten ändern. Also meine Definition von Schönheit, die ich jetzt habe, ist so viel breiter und weit gefächerter, als ich das noch vor 5 bis 10 Jahren hatte. Und das finde ich schön, weil es macht irgendwie glücklicher, wenn man Schönheit in vielen Dingen auch sehen und erleben kann, ne? Und es ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, irgendwie Schönheit und Ästhetik zu mögen, weil das ist auch was zutiefst Menschliches. Ja, also wir fühlen uns auch von Schönheit angezogen. Wir fühlen uns auch von Ästhetik angezogen. Wir fühlen uns auch von Körperformen angezogen, die symmetrisch zum Beispiel sind. Ne? Und die Frage, die ich mir auch gestellt habe, beziehungsweise die auch in diesem Interview mir gestellt wurde, ist, warum zieht sich denn jetzt ausgerechnet schlank sein so durch die Schönheitsideale? Und was ich da auch ganz spannend finde, es gibt keine Epoche in der westlichen Kultur, in der dick sein jemals erstrebenswert war. Ne, jetzt sagst du vielleicht, was? Nee, das stimmt doch nicht. Früher wurden doch dickere Körper mit Schönheit und Wohlstand assoziiert. Ja, das habe ich früher auch selbst geglaubt. Und ich glaube, ich habe das vielleicht auch sogar in den frühen Podcast-Episoden mal so gesagt. Den Zahn hat mir aber Dina Amlund gezogen. Sie ist eine dänische Fettaktivistin, Kulturhistorikerin und Wissenschaftlerin. Und ich habe einen Vortrag von ihr gehört. Und ich war, also es war mindblowing, ich sag's dir. Ich habe dazu auch eine Podcast-Episode aufgenommen. Das war die Episode 59. War es jemals okay, dick fett zu sein? Und die Kurzfassung, ne, also die Episode heißt, warum die fetten Rubensfrauen ein Mythos sind. Und die Kurzfassung ist, Shapewear ist keine neue Erfindung. Die gibt's seit Tausenden von Jahren. Jesus wurde in allen Epochen als schlanker oder dünner weißer Mann porträtiert und ja, die Rubensfrauen, die sind weicher, kurviger, ne, aber die haben so eine geschätzte Kleidergröße zwischen 40 und 46. Die haben eher eine Sanduhrfigur. Man sieht eher so angedeutete, ja, ich will jetzt nicht sagen Bauchmuskeln, aber sie haben zumindest keine Fettschürze und ich habe auch so ein bisschen diesen subjektiven, sehr subjektiven Eindruck, also wer weiß, ob ich auch einfach das sehen will, was ich sehen will, ja, oder das sehe, was ich sehen will. Ich habe so den subjektiven Eindruck, dass je nackter die Rubensfrauen dargestellt wurden, umso schlanker waren sie auch. Und um ja auch gleich den Zahn noch zu ziehen, ne, Marilyn Monroe gilt ja als Inbegriff einer kurvigen Schönheit, ja, die hatte Kleidergröße 34. Und ja, es gibt Bilder in allen Epochen, die dicke Menschen zeigen, die sind aber kein Beweis dafür, dass Dicksein das Ideal war, sondern allenfalls, dass dicke Menschen auch in allen Epochen existiert haben. So. Und das Schlankheit, das Ideal, das heute in vielen Gesellschaften als dominantes Schönheitsmerkmal gilt, hat auch hier seine Wurzeln in einer komplexen Mischung aus historischen, kulturellen, ökonomischen, religiösen und politischen Faktoren. Also steht nicht über allem, sondern es hat sich so als Art Ideal herauskristallisiert, weil es gesellschaftliche Werte und auch Machtstrukturen widerspiegelt. Schlankheit wird mit Selbstbeherrschung assoziiert, mit einer Kontrolle über den Körper. Das war halt in Gesellschaften, die Leistung, Effizienz und Individualität schätzen, auch besonders hoch angesehen und ist es auch immer noch. Und der Kolonialismus verbreitete eurozentrische Schönheitsstandards und darunter eben auch die Idee, dass schmale Körper und helle Haut in Anführungszeichen zivilisierter oder ästhetischer seien. Und ich habe es auch vorhin schon gesagt, andere Körperformen, die wurden abgewertet oder exotisiert, was dann auch wiederum die Dominanz westlicher Schönheitsideale verstärkte. Und Filme, Mode, Werbung des 20. Jahrhunderts haben dann das Bild der schlanken Frau auch globalisiert. Und Schlankheit wurde mit Jugend, mit Eleganz, mit Attraktivität gleichgesetzt. Denn schlanke Körper, die werden auch oft als jünger wahrgenommen. Also die Assoziation von Jugend mit Attraktivität und auch Vitalität, ne, macht auch wiederum Schlankheit so zu einem zentralen Merkmal moderner Schönheitsideale. Denn Altern wird leider in vielen Gesellschaften abgewertet. Und ein schlanker Körper gilt auch als ja Mittel, diese altersbedingte Abwertung hinauszuzögern. Und dann haben wir wieder diese religiösen Kontexte, in denen ein schlanker, asketischer Körper mit Reinheit, mit Bescheidenheit, mit Selbstdisziplin verbunden war. Und dieses Bild wurde dann wiederum auf weltliche Schönheitsideale übertragen und auch wieder mit Moralität verknüpft, genau. Also Mehrgewicht wurde als Ausdruck von Völlerei oder Mangel an Disziplin abgewertet seit jeher und es wirkt in vielen Gesellschaften bis heute nach. Dass Schlankheit zu diesem dominanten Ideal wurde, ne, weil es eben diese gesellschaftlichen Werte und Machtstrukturen bedient, die sind Selbstkontrolle, Jugend, auch Exklusivität. Ne, Schlankheitsideale sind ja oft was, was nicht so einfach zu erreichen ist, aber auch Gesundheit, Status und auch Anpassung. Also Schlankheit spielt nicht nur ästhetische Vorlieben wieder, sondern eben auch, also das Schlanksein, dieses Ideal ist, auch unsere historischen Entwicklungen, ökonomische Interessen, soziale Hierarchien. Was machen wir jetzt mit den Infos? Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, macht es vielleicht Sinn, sich auch ein Stück weit von dem Schönheitsideal, das gerade auch auf uns weiblich gelesene Personen projiziert wird, zu lösen. Und es ist natürlich komplett deine Entscheidung, ob du mit oder ohne Schönheitsideale leben willst. Und komplett ohne Schönheitsideale zu leben, ist natürlich möglich, aber es ist auch herausfordernd, ne, da sehr tief in unsere Kultur und auch in unsere Wahrnehmung eingebettet sind. Und das muss gar nicht dein Ziel sein, alle Schönheitsideale aufzugeben. Ne. Vielleicht geht es vielmehr darum, ihnen ein bisschen weniger Macht über unser Leben zu geben. Also du musst Schönheitsideale nicht per se ablehnen, vor allem nicht, weil sie ja auch, ne, individuell inspirierend wirken können. Und ich sehe persönlich eigentlich eher so dieses Problem, wenn Schönheitsideale zur Voraussetzung für Wert oder für Anerkennung gemacht werden. Und diese Auseinandersetzung mit den Schönheitsidealen, ne, zum Beispiel jetzt hier in dieser Podcast-Episode, es kann ein erster Schritt sein, bewusster und freier mit ihnen umzugehen. Aber natürlich jetzt nicht nur in der Podcast-Episode, sondern ne, ich empfehle dir auch wirklich darüber zu lesen. Es gibt so viele schlaue, kluge Menschen da draußen, die so großartige Bücher auch geschrieben haben und das noch tausendmal besser erklären könnten, als ich das könnte. Und letztendlich geht es doch darum, freier mit diesen Schönheitsidealen umzugehen. Ne? Und sich von bestimmten Idealen zu lösen, das bedeutet ja nicht, Schönheit abzulehnen, sondern vielleicht auch ein Stück weit Schönheit neu zu definieren. Ne? Für uns selbst, aber eventuell auch in der Gesellschaft. Und sich von diesem Druck eines Ideals zu lösen, das bedeutet ja auch mehr Raum, vielleicht für andere Lebensbereiche zu schaffen. Ja, für Beziehungen, für Beruf, für Hobbys, für Selbstverwirklichung. Und was ich halt auch wirklich in sehr schönen, positiven Gedanken finde, ist, wenn wir uns von einem einzigen Ideal lösen. Also wenn wir so unser Verständnis von Schönheit erweitern, dann können wir auch Schönheit in einer Vielfalt von Körpern, in verschiedenen Kulturen und auch in verschiedenen Persönlichkeiten erkennen. Und ne, was kannst du jetzt konkret tun? Auf individueller Ebene ist meine Empfehlung oder mein Impuls, ne, was du davon umsetzt, ist ja dir überlassen, mal eine kritische Reflexion vielleicht und auch an der eigenen Selbstakzeptanz zu arbeiten. Also mal zu hinterfragen, wessen Erwartungen möchte ich da eigentlich gerecht werden? Ja, welche Standards will ich denn hier eigentlich erfüllen? Und sind die Schönheitsstandards, denen ich folge, auch wirklich meine eigenen? Ne? Halten mich vielleicht diese Ideale davon ab, ein erfüllteres Leben zu leben? Ne? Gefährden sie vielleicht meine Gesundheit und mein Wohlbefinden, körperlich, aber auch mental? Und die Selbstakzeptanz zu stärken, halte ich immer für eine positive Sache tatsächlich. Und natürlich möchte ich nicht, dass du jetzt denkst, du musst dich selbst lieben oder du musst dich selbst unbedingt akzeptieren, ne? Sondern du darfst natürlich auch diese ganz, ganz kleinen Schritte dir vornehmen. Also du kannst deinen Fokus darauf legen, ne, den Körper zum Beispiel für das Wert zu schätzen, was er für dich tut. Ne. Vielleicht hast du so ein paar Situationen schon im Leben gehabt, wo dein Körper echt Unvorstellbares für dich geleistet hat. Also ich denke da zum Beispiel an die Geburt meiner zwei Kinder zurück, wo ich eigentlich schockiert war, ne, was ein Körper kann und was auch ein Körper aushalten kann. Ne, und den Körper für das wertzuschätzen, was er kann, ohne ihn ständig optimieren zu wollen, das kann etwas Ruhe reinbringen. Das heißt auch nicht, sich jetzt irgendwie gegen Veränderung zu stellen, sondern das heißt vielleicht auch, diese ein bisschen bewusster zu gestalten. Also ohne vielleicht diesen äußeren Druck, der oft so vorherrschend ist. Und Veränderungen aus Akzeptanz zu gestalten, das ist häufig zielführender, weil die auch nachhaltiger, gesünder und weniger von äußeren Zwängen geprägt sind. Und was ich auch schon angedeutet habe und es auch immer wieder empfehlen kann, ist wirklich ein achtsamer Medienkonsum. Also soziale Medien und Werbung verstärken oft Schönheitsnormen und verstärken beispielsweise auch oft Rollenbilder. Also musst dir mal vor allem Werbungen angucken, die auf Produkte für Babys zum Beispiel abzielen, ja, da werden oft Rollenbilder auch verstärkt und einen vielleicht ein bisschen anderen Umgang mit Medieninhalten zu finden, ne, also zum Beispiel Accounts zu folgen, die Vielfalt zeigen, die Authentizität zeigen, ne, das kann helfen, auch diesen Einfluss dieser Ideale ein bisschen zu reduzieren. Und auch hier gibt's eine Podcast-Episode, die ist, glaube ich, im 30er-Bereich, ich werde die auf jeden Fall verlinken, wie du dir eine Umgebung gestalten kannst, in denen es auch wirklich möglich ist, ne, den Körper zu akzeptieren und dich von Diäten zu lösen. Ich glaube, die heißt irgendwie 10 Schritte Nummer 33. Ich verlinke sie dir auf jeden Fall. Also das kannst du individuell tun, aber wir dürfen da nicht Halt machen. Ja, also wir brauchen auch diese Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene. Und da ist für mich das Stichwort Diversität fördern, also Vielfalt zeigen, Vielfalt fördern. Und zwar durch Repräsentation in den Medien. Also es müssen unterschiedliche Körperformen, Hautfarben, Altersgruppen, Behinderungen, das muss alles viel sichtbarer gemacht werden. Und das kann ein viel breiteres Verständnis auch davon schaffen, ne, was schön sein kann. Wir sollten Produkte und Werbung, die Schönheitsnormen zementieren, hinterfragen. Ne? Wir können Marken unterstützen, die Vielfalt fördern und so können wir auch von Unternehmen mehr Verantwortung auch wirklich einfordern. Und ich glaube, wir müssen unbedingt auch auf Bildungsebene gehen. Ne? Also ja, die Kinder lernen Mathe und Deutsch und alles Mögliche in der Schule, aber so eine Frage, wie Schönheitsideale entstehen oder auch ja so ein Unterrichtsfach wie Selbstfürsorge würde ich mir wünschen, ne? Um auch vielleicht mal zu zeigen, welche sozialen Dynamiken auch hinter Schönheitsidealen oder hinter Leistungsdenken stecken. Ich glaube, das kommt noch viel zu kurz. Also da gibt's einfach noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. So, und ich hoffe, dass du einiges Spannendes heute aus dieser Episode mitnehmen konntest. Wir sind nämlich jetzt am Ende. Ich hoffe, ich habe jetzt die Frage umfassend beantwortet und muss wie gesagt immer noch ein bisschen über mich selbst lachen, aber das ist okay. Und ich danke dir von Herzen, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter, da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer ins Thema Gesundheit und Gewicht einsteigen wollen, kann ich mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen und mein zweites Buch erscheint am 2. April 2025. Das kannst du bereits jetzt schon vorbestellen. Es heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. und darin zeige ich auf, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.anthonypost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Ist doch was du willst Podcast hörst, bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.